Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, das eben gehörte Evangelium aus dem Matthäus-Evangelium im 25. Kapitel ist ein Stachel im Fleisch von uns Christen. Es führt nämlich tief in den Ernst der Nachfolge Jesu. Ja, es macht das Bestehen der Christen im letzten Gericht über uns Menschen direkt abhängig von unserem Handeln im Hier und Jetzt. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Die Conclusio des sehr klaren und bildreichen Abschnitts findet sich in der doppelten Aussage: Was ihr getan habt, einem meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan und dem anderen. Was ihr nicht getan habt, einem dieser Geringsten, das habt ihr mir nicht getan. Und im Handeln oder Unterlassen ist unmittelbar das persönliche Geschick des Gottesgerichts verknüpft. Mit der doppelten Folge: Die einen erben das Himmelreich, die anderen die Hölle, die einen das ewige Leben, die anderen die ewige Strafe. Ja, es stimmt, das Matthäusevangelium im 25. Kapitel führt tief in den Ernst der Nachfolge Jesu von Nazareth hinein. Ja, es macht das Bestehen der Christen im letzten Gericht Gottes über uns Menschen direkt abhängig von unserem eigenen Handeln im Hier und Jetzt. Wer gut handelt, kommt in den Himmel, wer schlecht handelt, kommt in die Hölle. Ja, es ist ein Stachel, denn das gute Handeln ist sehr konkret, sehr qualifiziert auf den Nächsten hin bezogen. Es erinnert an vielem an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo ja auch Jesus gefragt wird: Wer ist denn mein Nächster? Und auch hier kommt jede Spekulation jäh zu einem Ende, sondern es geht um die ganz konkrete Person, der ganz konkrete Nächste. Es wird einer präsentiert, der noch nicht einmal in die eigene Religionsgemeinschaft gehört, nämlich der Samariter. Dort freilich, im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ging es um das beispielhaft gute Handeln. Jetzt aber geht es um die Heilsfrage selbst. Womit bestehe ich als Christ am Ende der Tage? Die Frage des rechten Handelns wird direkt mit der Frage nach dem jüngsten Gericht verknüpft. Und das ist doch einigermaßen neu und auch erschreckend. Jetzt bekommt das Handeln nicht nur einen ethisch-moralisch hochwertigen Sinn, sondern den Sinn überhaupt. Es entscheidet nämlich über Heil oder Unheil nach dem Tod. Ob ich in den Himmel komme oder in die Hölle, hängt ganz direkt von meinem Handeln im Hier und im Jetzt ab. Das ist wahrhaft ein Stachel im Fleisch von uns Christen. Denn wer unter uns kann allzu viel gute Beispiele davon aufzählen, wie er oder sie im Sinne Jesu gehandelt hätte? Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich persönlich schließe mich da ausdrücklich ein. Natürlich gibt man gelegentlich einen Euro. Bei Reisen nach Südafrika oder Indien, wo ich wortwörtlich an jeder Ecke eine ausgestreckte Hand wahrnehme, mag schnell die Überforderung Raum greifen. Wem gebe ich nicht? Neulich sah ich in Tirana, Albanien, einen halbnackten Mann auf der Straßeninsel liegen. Ja, auch hier mag es helfen, einen Pulli, den man nicht mehr braucht, zu geben. Aber das Handeln bleibt doch in der Regel hinter den Forderungen Jesu und auch den Forderungen, die ich selbst an mich stelle, zurück. Der halbnackte Mann zum Beispiel entpuppte sich zudem als jemand, dem beide Füße fehlten und der deswegen auf der Kreuzungsinsel lag. Er konnte sich nicht anders als kriechend bewegen. Ihm fehlte neben der Kleidung ein Rollstuhl. Die Menschen passierten ihn, die Fußgängerampel lag unmittelbar neben ihm. Ja, man stieg fast über ihn. Ja, es ist richtig, das Handeln bleibt in der Regel hinter den Forderungen Jesu oder auch hinter den eigenen Forderungen zurück. Ein paar albanische Lira zu geben, ein Pulli, aber braucht er nicht mehr, einen Rollstuhl, eine Perspektive? Ich finde es wertvoll, an die Nachfolge und den ethischen Ernst des christlichen Lebens erinnert zu werden. Wir sind in der evangelischen Kirche viel zu sehr gewöhnt, vom lieben Gott zu hören, der irgendwie alles und jeden rechtfertigt. Gericht, Nachfolge, Ernst des Glaubens kommen da kaum noch vor. Insofern bin ich dankbar für diesen Abschnitt aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist der Stachel. Evangelium ist freilich nach dem Gesamtverständnis des Neuen Testaments mehr als die gute Nachricht von der fordernden Liebe Gottes, die den Menschen auf das festlegt, was er im Hier und Jetzt getan oder unterlassen hat. Nein, Evangelium ist nach evangelischem Verständnis vielmehr gerade die gute Nachricht von der erlösenden Liebe Gottes, die den Menschen zu dem macht, zu dem er sich selbst auch mit allem Tun nicht machen kann, nämlich einen vor Gott gerechten Menschen. Das Neue Testament kennt neben dem doppelten Ausgang bei Matthäus auch noch andere Szenarien, wie wir am Ende der Tage dastehen. Etwa die Allversöhnung bei Lukas oder die Rechtfertigung bei Paulus. Danach gehen nicht die einen in die Hölle und die anderen in den Himmel, sondern alle werden am Ende gerettet. Und beim Apostel Paulus, vor allem in seinen Briefen an die Römer, Korinther und die Galater, wird der Eingang in das Reich Gottes eng verknüpft mit Jesus Christus selbst. Jetzt weniger mit dem Handeln wie Jesus, also in der Nachfolge, sondern mit dem Glauben an Jesus Christus und seinen Geist. So heißt es in Galater 5,25, wenn wir im Geist leben, werden wir auch im Geist wandeln. Oder in 1. Korinther 5,7, wir wandeln jetzt im Glauben und nicht im Schauen. Dabei kennt auch der Apostel Paulus das letzte Gericht. Auch für ihn gilt, wir hörten es als Wochenspruch, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Gottes, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat zu Lebzeiten. Paulus qualifiziert aber das Gericht Gottes darin, dass wir am Ende der Tage nicht nur und nicht entscheidend auf unser eigenes Handeln blicken müssen, sondern darauf, wie sehr unser Handeln gerade im Horizont von Gottes vergebender und liebendem Handeln in Jesus Christus gnädig angeschaut und bewertet wird. Gerade diesen Zusammenhang zwischen dem Glauben an Jesus und der Heilsgewissheit am Ende der Tage hatte der Reformator Martin Luther aus seinen Entdeckungen der Briefe des Paulus herausgestellt. Und das nicht, weil er Lust daran empfand, das Matthäusevangelium zu kritisieren, sondern weil er begriff, dass auch die größte religiöse Anstrengung in ihm den Zweifel an Gottes Gerechtigkeit und die Angst vor dem Gericht nicht nehmen konnte. Je mehr er schuftete, desto mehr erkannte er, wie sehr er doch zurückbleibt hinter den Ansprüchen, die Gott vermeintlich an ihn richtet. Und so erkannte er am Ende den Unterschied zwischen den Forderungen Gottes an uns Christen und den Forderungen Gottes an Jesus. Jesus war der Mensch, der den Gehorsam Gottes pünktlich erfüllte, der den Hungrigen zu essen gab, dass sie wirklich satt wurden, der den Durstenden zu trinken gab, auf dass sie wahrhaft gestillt waren, und der die Nackten bekleidete, dass sie niemals mehr frieren würden. Und Paulus folgert aus dieser Unterscheidung zwischen dem Anspruch an Jesus und dem an uns Christen: Es ist der Glaube an Jesus, der uns Christen zu solchen macht, die vor Gott bestehen können, auch wenn ihr Handeln immer unvollkommen bleiben wird. So gibt es aber keine ewige Verdammnis für alle die, die an Jesus Christus glauben. Ich teile also zum Schluss gesagt die Skepsis Martin Luthers gegenüber der direkten Verbindung von eigenem Handeln und ewigem Heil. Überhaupt empfahl Martin Luther, Abstand zu nehmen vom selbstherrlichen Versuch, sich auf die Schulter zu klopfen und von sich zu meinen, man könne aus eigener Kraft sein Heil vor Gott vorbereiten und damit im Gericht bestehen. Luther beobachtete vielmehr in seinem Eifer, wie er zwar Gott lieben möchte, aber doch dann am Ende nur sich selbst liebt. Ich komme zum Schluss. Die Spannung, liebe Gemeinde, zwischen den Forderungen, die uns der heutige Evangeliumstext aufgibt, und der Einsicht in die Rechtfertigung des Sünders aus Glauben allein, soll auch in dieser Predigt nicht einfach aufgelöst werden. Der Stachel soll und wird schmerzen, solange wir als Christen verantwortlich leben. Auch die beste Rechtfertigungslehre und die höchsten Einsichten in die göttlichen Gnade am Ende der aller Tage ersetzt das verantwortliche und rechte Handeln von uns Christenmenschen nicht. Aber dieses Handeln sollte nicht aus Angst vor dem Gericht sich einstellen, sondern aus dem Glauben herausfließen. Wie es bei Paulus hieß: Wenn wir im Glauben leben, dann handeln wir auch aus Glauben. Oder, wie Luther einmal sehr eindrücklich sagte, 7 + 3 müssen nicht 10 ergeben, sie ergeben 10. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.